Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Brexit-Termin ist um mindestens 2 Wochen verschoben worden. Der EU-Gipfel billigte in der vergangenen Nacht einstimmig einen Aufschub bis zum 12. April. Eine weitere Verschiebung wäre denkbar, wenn Großbritannien Neuwahlen oder ein zweites Referendum ansetzt. Sollte das britische Parlament doch noch dem Ausstiegsvertrag zustimmen, bleibt auch ein geregelter Brexit zum 23. Mai möglich.
Sie wollten ihn lieber doch erstmal abwenden, den großen Knall. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron heute in Brüssel. Fast mantrahaft hatte man in den letzten Jahren wiederholt, dass Großbritannien am 29. März die EU verlassen werde. Doch jetzt, wo es ernst wird, dreht man die Brexit-Uhr einfach weiter. Für mindestens mal 2 Wochen.
Das heißt, wir werden jetzt sehen, was das britische Parlament entscheidet. Und haben somit einen ungeregelten Austritt am 29. März erst einmal verhindert. Aber es handelt sich hier um relativ kurze Fristen.
Und das ist der nächtliche Kompromiss. Stimmt Großbritannien nächste Woche dem Austrittsvertrag zu, verlässt es die EU am 22. Mai in einem geordneten Verfahren. Scheitert der Vertrag hingegen wieder, wird der 12. April zum entscheidenden Datum. Sind die Briten dann nicht bereit, an der Europawahl teilzunehmen, müssen sie die EU wohl ohne Vertrag verlassen. Oder sie sagen Ja zur Europawahl, dann könnte der Brexit deutlich länger verschoben werden. Ich nehme keine Wetten darauf an, was jetzt in Großbritannien passiert, sagt Macron. Da hätte man zuletzt ja öfter daneben gelegen. Und auch die britische Regierungschefin konnte nicht erklären, wie es in London weitergeht. Nur so viel. Ich fände es nicht richtig, wenn wir Europawahlen abhalten, 3 Jahre nachdem wir beschlossen haben, die EU zu verlassen. Gut möglich also, dass die Kanzlerin bald wieder nach Brüssel kommen muss, zum Brexit-Krisengipfel. Doch bei aller Wichtigkeit des Themas hier in Brüssel wächst der Frust darüber, wie viel Kraft der Brexit mittlerweile bindet. Das war auch auf diesem Gipfel so, denn eigentlich wollten sich die Regierungschefs darüber unterhalten, wie sich die EU gegenüber China aufstellen muss. Doch diese so zentrale Frage ging wieder mal unter, wegen des Brexit.
Wie geht es in London weiter nach der Brexit-Verschiebung? Die wichtigsten Fragen dazu beantworten wir auf tagesschau.de. US-Präsident Trump ist mit einer erneuten Kehrtwende in der Nahostpolitik auf Kritik gestoßen. Trump hatte gestern in Aussicht gestellt, die Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen. Die Golanhöhen sind ein militärstrategisch wichtiger Gebirgszug in der Region. Im Sechstagekrieg 1967 hatte Israel einen Großteil des syrischen Gebiets erobert und später annektiert. UN-Friedenstruppen überwachen seit 45 Jahren eine schmale Pufferzone. Die Türkei, Russland und arabische Staaten warnten, Trumps Erklärung könne neue Spannungen auslösen.
Eine steinige, kaum besiedelte Hügelkette, 1000 Meter über dem Meeresspiegel und Zankapfel im Nahostkonflikt. Israel kann von den Golanhöhen weite Teile Syriens überblicken und mit Raketen erreichen. Gerade deshalb beansprucht es das Hochplateau für sich. Präsident Trump will dazu nun auch seinen Segen geben. Über Jahre haben Präsidenten gelobt, das zu tun. Es geht um Souveränität und Sicherheit in der ganzen Region. Ein Wahlkampfgeschenk für Israels Ministerpräsident Netanyahu vor den Parlamentswahlen im April, glauben Beobachter. Netanyahu bedankt sich heute für die, so wörtlich, historische Entscheidung. Er hat das getan, während der Iran versucht, Syrien als Basis für Angriffe zu nutzen, um Israel zu zerstören. Tatsächlich fing Israel Ende Januar über einem Skigebiet auf den Golanhöhen eine Rakete aus Syrien ab. Die israelische Luftwaffe bombardierte daraufhin syrische und iranische Stellungen bei Damaskus. Mehr als 100 solcher Angriffe waren es allein im vergangenen Jahr. Der türkische Präsident Erdogan warnt bei einem Treffen mit Außenministern muslimischer Staaten vor einer Eskalation der Gewalt. Die unglücklichen Äußerungen von US-Präsident Trump über die Golanhöhen haben die Region an den Rand einer neuen Krise geführt. Syrien hat heute angekündigt, sich die Golanhöhen zurückzuholen. Jetzt erst recht. Die arabischen Staaten fühlen sich einmal mehr brüskiert und überfahren. Kaum einer hier nimmt den USA noch die Rolle als ehrlicher Makler im Nahen Osten ab. Die Erfolgschancen des lange erwarteten US-Friedensplans sind damit weiter gesunken.
Bei einer Antiterror-Razzia im Rhein-Main-Gebiet sind mehrere Angehörige der Salafisten-Szene festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, einen Anschlag geplant zu haben. Als Hauptverdächtige gelten zwei Brüder aus Wiesbaden sowie ein Mann aus Offenbach. Bei dem Anschlag sollten offenbar auch ein Fahrzeug sowie Schusswaffen zum Einsatz kommen. Der Bundestag hat sich heute mit rassistischen Übergriffen gegen Sinti und Roma beschäftigt. Das Bundesinnenministerium registrierte im vergangenen Jahr etwa 60 solcher politisch motivierten Straftaten, doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Der Bundestag beschloss, dass ein Expertengremium eine systematische Bestandsaufnahme aller Arten von Antiziganismus erarbeiten soll.
Hunderttausende Sinti und Roma wurden von Nationalsozialisten entrechtet und ermordet. Die Bundesrepublik hat lange gebraucht, diese Verbrechen anzuerkennen. Heute hat der Bundestag beschlossen, den noch immer existierenden Hass gegen Sinti und Roma, den aktuellen Antiziganismus, aktiver zu bekämpfen.
Die Diskriminierung der Juden, aber eben auch der Sinti und Roma, endete nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland, in Ost- wie Westeuropa, schlicht überall werden sie bis heute diskriminiert.
Der Vertreter des Zentralrats der Sinti und Roma nennt die heutige Debatte historisch.
Man hat sich nie mit den Gefahren des Antiziganismus auseinandergesetzt. Und deswegen danke ich allen demokratischen Parteien.
In der Diskussion sind sich die Große Koalition wie auch FDP, Grüne und Linke einig. Sie wollen Vorurteilen gegen Sinti und Roma stärker entgegenwirken. Ausdrücklich fordern sie auch mehr Engagement gegen Hass im Internet. Die AfD interpretiert das als mögliche Zensur.
Sie missbrauchen die Zigeuner jetzt also auch noch dazu, um die freie Rede in Deutschland weiter einzuschränken. Deshalb bleibt uns als freiheitliche Partei und als Freund dieser Gruppe nichts anderes übrig, als ihren Antrag kategorisch abzulehnen.
Kopfschütteln und Empörung. Die Grünen beschweren sich beim Bundestagspräsidium. Ihre Abgeordnete Polat kritisiert, dass die Verwendung des Wortes Zigeuner diskriminierend empfunden werde, unter anderem, weil Sinti im Nationalsozialismus mit einem Z gekennzeichnet wurden. In der kommenden Woche setzt die Bundesregierung eine Expertenkommission ein, die die Erscheinungsformen des Antiziganismus systematisch analysieren soll.
Im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung der AfD tun sich neue Widersprüche auf. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz und des Spiegel ist die von der AfD vorgelegte Liste mit 10 Unterstützern von Parteichef Meuthen zumindest in Teilen falsch. 2 der 10 haben demnach eingeräumt, Strohleute zu sein. Die AfD hatte angegeben, die Unterstützer hätten über eine Schweizer PR-Firma Meuthens Wahlkampf mitfinanziert.
Eine Spendenaffäre, die direkt in die Parteispitze reicht. Zur Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und zum Parteichef Jörg Meuthen. Beide haben in der Vergangenheit Zuwendungen für ihren Wahlkampf aus der Schweiz erhalten. Und in beiden Fällen hat die AfD dem Bundestag eine Liste mit mehreren Personen übermittelt, die das Geld hierfür bereitgestellt haben sollen. Nun äußern sich erstmals mehrere der angeblichen Einzelspender im vertraulichen Gespräch mit Report Mainz und dem Spiegel. Wir sind nur Strohleute. Ich habe 1.000 Euro bekommen, damit ich unterschreibe, dass ich für Herrn Meuthen Geld gegeben habe. Diese Aussagen machten sie auch bei den zuständigen Ermittlungsbehörden. Parteienrechtlerin Sophie Schönberger sieht darin eine neue Dimension.
Dass hier tatsächlich Geld geflossen ist, damit sich Personen dafür hergeben, als Spender aufzutauchen, das zeigt tatsächlich, dass hier ein deutliches Maß an krimineller Energie da ist, dass hier eine deutliche Absicht bestand, die Geldflüsse zu verschleiern. Das ist insofern eine neue Dimension, die hier auftaucht.
Hier an der spanischen Costa Brava wohnt nach Angaben der Zeugen der Mittelsmann hinter den beiden mutmaßlich gefälschten Spenderlisten. Ein Deutscher, der vor Jahren ausgewandert ist. Er wollte sich nicht äußern. Parteichef Meuthen teilte auf Anfrage mit, die Liste mit den angeblichen Geldgebern sei ihm aus der Schweiz zugeschickt worden. Wir haben keinerlei Verpflichtung, in direkten Kontakt mit den benannten Kostenübernehmern zu treten, so Meuthen schriftlich. Man habe auf die Echtheit der Liste vertrauen dürfen.
Die Schülerproteste für ein besseres Klima haben heute auch den Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf beschäftigt. Der Verband Bildung und Erziehung mahnte klare Signale der Politik an, wie mit der Verletzung der Schulpflicht umzugehen sei. Außerdem ging es um den Lehrermangel, um Seiteneinsteiger ohne pädagogische Kenntnisse sowie die wachsenden Verwaltungsaufgaben. Im Fokus aber standen die bundesweiten Klimaproteste.
Auch in Köln waren wieder Schüler auf der Straße und nicht in der Schule. Auch heute war ihre Botschaft: Politiker, bitte kümmert euch mehr ums Klima. Dass Unterricht ausfällt, nehmen sie in Kauf.
Diese Aufmerksamkeit wird ja erst dadurch erzeugt, dass wir während der Schulzeit das machen.
Arbeiten habe ich noch keine verpasst. Und die Fehlstunden, dann stehen die halt auf dem Zeugnis. Das ist was ich in Kauf nehmen kann dafür.
Wenige Kilometer weiter in Düsseldorf, Deutscher Schulleiterkongress. Auch hier waren die Demonstrationen ein Thema. Es ging ums Schulschwänzen und wie Schulen damit umgehen sollten.
Es gibt verschiedene Ansätze, die Schulen fahren. Sie verlagern zum Teil Unterricht, geben zusätzliche Aufgaben. Aber das allein löst nicht das Problem. Wir brauchen auch eine klare Haltung und eine klare Unterstützung der Politik, wie sie mit dieser Schulpflichtverletzung umgehen wollen.
In Deutschland gilt Schulpflicht, klar ist aber auch, Bildung ist Ländersache. Und wie Schulen mit den Fehlzeiten der Schüler umgehen, bleibt formell ihnen überlassen. Appelle aus der Politik.
Ich möchte auch mal betonen, dass die Schulpflicht ein hohes Gut ist, weil sie nämlich auch dafür sorgt, dass alle Kinder und Jugendlichen in den Genuss einer Bildung kommen.
Nicht nur über die Proteste wurde beim Schulleiterkongress geredet, auch über deutsche Schulpolitik allgemein. Die bekam laut einer Umfrage nur die Note 4+. An jeder zweiten Schule herrsche zum Beispiel Lehrermangel.
Die französische Regierung zieht Konsequenzen aus der Gewalt am Rande der Gelbwesten-Proteste. Für morgen wurden in bestimmten Vierteln von Paris sowie in anderen Städten Demonstrationsverbote verhängt. In Paris gelten diese unter anderem für die Champs-Élysées und angrenzende Straßen. Dort war es am vergangenen Wochenende zu massiven Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Auch Pyrotechnik, Waffen sowie Vermummung sind untersagt. In Neuseeland haben die Menschen der Opfer des Terrorangriffs auf Muslime vor einer Woche gedacht. Bei 2 Schweigeminuten stand in weiten Teilen des Landes das Leben still. Premierministerin Ardern sagte bei der zentralen Gedenkfeier in Christchurch, Neuseeland trauere mit den Muslimen. Vor einer Woche hatte ein bewaffneter Mann 2 Moscheen angegriffen und 50 Menschen getötet.
Ein Land vereint in Trauer. Auch viele Nicht-Musliminnen tragen heute ein Kopftuch, selbst Polizistinnen. Ein Zeichen setzen gegen den Hass des Täters und für Solidarität mit den Opfern. Im Moment geht es nicht um Religion, es geht darum, Respekt zu zeigen und dass sich alle sicher fühlen. Dass alle an unserer Seite stehen, das bedeutet uns viel, das ist so schön. Imam Gamal Fouda, ein Überlebender des Anschlags, hält die Predigt. Er warnt, die rassistische Theorie einer weißen Überlegenheit sei eine Gefahr für die Menschheit. Aber Neuseeland lasse sich nicht spalten. Wir haben ein gebrochenes Herz, aber wir sind nicht zerbrochen. Wir sind lebendig und wir sind vereint. Zwei Schweigeminuten in ganz Neuseeland. Dann zitiert die Premierministerin den Vers eines Propheten. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann fühlt der ganze Körper den Schmerz. Neuseeland trauert mit euch, wir sind eins. Im Anschluss an das Freitagsgebet Beisetzungen. Viele der Opfer kamen als Flüchtlinge hierher. Mit einem Haka, dem Tanz der Ureinwohner Neuseelands, erweisen ihre Familien und Freunde ihnen die letzte Ehre.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. März.
Das Hoch über den Alpen sorgt morgen im Süden noch für sonniges Frühlingswetter. Den Norden und die Mitte erreicht dagegen feuchte Meeresluft. Heute Nacht ist es zunächst oft klar. Im Nordwesten ziehen später dichtere Wolken auf. Morgen ist es im Süden meist sonnig. Sonst wird es von Nordwesten her wolkiger. Stellenweise fällt etwas Regen. Am Nachmittag lockert es von den Küsten her wieder auf. Heute Nacht an den Alpen -4, an der Nordsee 7 Grad. Dort morgen 9, im Süden und Osten bis zu 19 Grad. Am Sonntag Sonne, Wolken, stellenweise etwas Regen, im Norden auch länger freundlich. Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Norden und Osten teilweise Schnee oder Graupel und sehr windig. Dienstag in der Mitte und im Norden örtlich etwas Regen.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Brexit-Ultimatum der EU. Wie erleichtert sind die Briten? Und nach dem verheerenden Wirbelsturm in Mosambik. Die schwierige Hilfe für die Flutopfer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.